Guten Morgen, liebe Geschwister, liebe Freunde. Herzlich willkommen zum Gottesdienst hier in Meckenheim. Für alle, die ihr hier seid, für alle, die zugeschaltet sind oder es im Nachgang schauen. Schön, dass ihr da seid und schön, dass wir uns in der Gotteswortstelle können. Diesen Gottesdienst möchten wir wie jeden Gottesdienst feiern im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Und halten wir den Bruder Wagner zum Thema der heilige Krieg zwischen satanischer Lüge und göttlicher Wahrheit. Vorab möchte ich die Abkündigung machen, für was ansteht. Es sind Sommerferien, das heißt, die meisten Gruppen agieren auf Absprache, aber die Bibelstunde findet statt, Mittwoch um 19 Uhr, nächsten Sonntag 10.30 Uhr Gottesdienst. Und ich dachte, ich sage schon mal Richtung August, kleine Erinnerung, am 9. August haben wir Missionsgottesdienst mit Daniel Zuchalla und seiner Familie, da auch herzliche Einladung. Ansonsten alles, wie es im Plan steht, nehme ich an. Ihr wisst besser als ich, wann die Ferien rum sind.
Eine kleine Veränderung zum Plan. Da steht am 16. Andacht 10.30 Uhr. Die ist 18 Uhr, weil an diesem Tag Krippstadt ist. Aber wir doch einen Gottesdienst machen wollen, da machen wir die ausnahmsweise für die, die nicht in Krippstadt sind, abends 18 Uhr. Vielleicht behaltet das in Erinnerung, wir weisen immer wieder mal drauf. Ja?
Also im Monatsbrief steht es auch, 18 Uhr, Andacht in Meckenheim. Genau.
Denn wir vorhin gesagt, stellen 10 Uhr rein.
Es steht auch 10.30 Uhr drüber. Ich habe es auch noch nicht verstanden bis gerade eben. Aber dann wissen wir das. Okay. Zum Eingang möchten wir ein Lied singen aus Jesus unsere Freude, die Nummer 470. Herr, weil mich festhält.
Thank you.
Als Eingangsgedanke möchte ich euch einmal mitnehmen in den sogenannten Mandela-Effekt. Ich dachte erst Mandala, aber das macht gar keinen Sinn. Der Mandela-Effekt, benannt nach Nelson Mandela, geht um ein Phänomen, wo eben viele Menschen was Falsches im Kopf haben und sich nicht richtig daran erinnern, wie es ist. Und deswegen habe ich euch eine Frage mitgebracht. Wann ist Nelson Mandela gestorben? Vor oder nach 2000? Ich habe es mal einfacher gemacht. Vor 2000? Nach 2000 sagen, glaube ich, mehr. Wer ist hier nach 2000? Mal die Hand hoch. Ja gut, schon würde ich sagen 2/3 bis 3/4. Ich dachte selber, ich meine, ich bin 1992 geboren. Ich dachte, er wäre schon lange tot. Gestorben ist er 2013. Aber das haben wohl viele Leute mit seiner Haft in den 80ern irgendwie falsch abgespeichert. Dieser Effekt begrenzt sich natürlich nicht auf diesen Mann. Ich habe noch ein paar mehr Sachen dabei. Die Frage, wie sieht nochmal das Menschen von Monopoly aus? Ich habe zwei Bilder mitgebracht. Welches ist der richtige? Ja, es gibt einen Unterschied tatsächlich. Da hat er ein Monokel auf und hier nicht. Das willst du nicht. Wer ist es jemand? Mit Monokel. Wer ist für mit Monokel? Mal die Hand hoch. Falsch. Ohne Monokel. Pikachu, wer es noch kennt, weiß ich nicht. Vielleicht hier hinten die jüngere Ecke. Hat er ein schwarzes Ende an seinem Schwanz oder nicht? Hat er? Links, also der da. Auch falsch. Ja, meint man gar nicht. Also ich hätte es auch nicht geglaubt, aber ich habe gegoogelt. Was sagt Darth Vader zu seinem Sohn, als er sich als sein Vater zu erkennen gibt? Wie geht dieser berühmte Satz? Falsch. Er sagt nicht, Luke, ich bin dein Vater, sondern Luke sagt ja vorher, du hast meinen Vater umgebracht. Und dann sagt er, nein, ich bin dein Vater. Kleiner Unterschied, aber man hat es irgendwie immer anders im Kopf. Ich auch. Vielleicht mehr Richtung Kleidung. Welches dieser Logos ist korrekt? Das rechte? Das stimmt. Da fehlt das Füllhorn. Genau. Wie endet We Are the Champions von Queen? Okay, ist vielleicht ein bisschen schwierig. Es geht am Ende, kennt man das ja nochmal, We Are the Champions, und dann kommt nochmal Of the World hinterher. Hat man zumindest so im Ohr, weil sich das die Fans falsch gemerkt haben, sodass dann Freddy selber auch das noch mitgesungen hat. Aber in der Studioversion endet es mit We Are the Champions. Wie viele Tiere nahm Mose mit auf die Arche? Jetzt gucke ich, ob ihr wach seid heute Morgen. Ne? Genau, gar keine. Gar keine hat er mitgenommen. Genau, das Bild habe ich mal im Internet erstellen lassen. Ja. Genau, wäre wohl eher Noah gewesen. Ja. Und was war Adam und Eva im Paradies verboten? Ich habe zwei Bibelstellen mitgebracht. Der untere stimmt. Also, ja, kann ich natürlich gerne tun. Also der obere steht, esset nicht, und ich habe das mal ergänzt, die Früchte des Baums der Erkenntnis, rührt sie auch nicht an, dass ihr nicht sterbet. Oder du darfst essen von allen Bäumen im Garten, aber von dem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen sollst du nicht essen, denn an dem Tage, an dem du ihn von ihm isst, musst du des Todes sterben. Das zweite steht so in der Bibel, das erste aber auch. Bloß hat es da nicht Gott gesagt, sondern Eva. Genau. Und da ist das Erste, was mir so ein bisschen auffällt, wo ich euch hinführen möchte. Es gibt oft in der Bibel Gottes Gebote, die 10 Gebote zum Beispiel, und es gibt oft auch das, was Menschen draus machen. Ich habe euch noch eine Frage mitgebracht. Was gebietet Gott? Den Sabbat heiligen oder nur 1 Kilometer am Sabbat laufen? Den Sabbat heiligen. Das mit dem Kilometer, das haben sich dann Leute ausgedacht, um sich Grenzen zu setzen, um ja nicht zu weit zu gehen und Gottes Gebot zu übertreten. Was aber meinem Gefühl nach sehr viel Qualität aus diesem Gebot rausnimmt und einen Zwang daraus bauen soll, wo doch eigentlich was Gutes hinten dran steckt. Und was will Gott von dir? Lämmer oder Stiere, wenn du reich bist, oder 2 Tauben, wenn du arm bist, als Opfer? Oder Hingabe deines Leibes als ein Opfer, das lebendig, heilig und Gott wohlgefällig ist? Steht auch beides in der Bibel, also das erste zusammengefasst. Hier habe ich den Bibelvers schon dazu geschrieben. Was möchte ich euch heute Morgen mitgeben? Es gibt viel zu hören. Wir hören ja jetzt gleich noch was über satanische Lüge und göttliche Wahrheit. Es gibt viel zu hören in Gemeinden, in den Straßen, überall, wo wir sind. Und es ist nicht immer das präsent, was eigentlich Gottes Gedanke ist. Ich will mir nicht anmaßen, immer zu wissen oder überhaupt zu wissen, was Gottes Gedanken sind. Aber er hat gute Gedanken mit uns und manchmal wird es verklausuliert, verengt, dass man ja nichts falsch macht. Und das möchte ich euch mitgeben. Ihr wollt eigentlich einen anderen Vers suchen in der Bibel, googeln besser gesagt, macht man ja heute so, man merkt sich ja nichts mehr, leider. Und habt dann einen Vers gefunden, den ich nicht gesucht habe, Römer 12, Vers 2. Und stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern ändert euch durch Erneuerung eures Sinnes, auf dass ihr prüfen könnt, was Gottes Wille ist, nämlich das Gute und Vollkommene und das Wohlgefällige. Das, glaube ich, kann man sich als ein Leitgedanken mitnehmen, wenn man die Bibel liest und sie prüft. Den zweiten, den habe ich gesucht und dann auch gefunden. Prüfet alles und das Gute behaltet. Sehr gut im Neuen Testament geschrieben, gibt es aber auch im Alten Testament in Hiob. Lasst uns ein Urteil finden, dass wir miteinander erkennen, was gut ist. Oder prüft, was dem Herrn wohlgefällig ist. Und das war dann meine Quintessenz, woran kann ich es prüfen, was ist das, was Gott will. Über den Vers bin ich auch gestolpert, in 1. Timotheus 2, Verse 1 bis 3. So ermahne ich nun, dass man von allen Dingen tue, Bitte, Gebet, Fürbitte und Danksagung für alle Menschen, für die Könige und für alle Obrigkeit, damit wir ein ruhiges und stilles Leben führen können, in aller Frömmigkeit und Ehrbarkeit. Dies ist gut und wohlgefällig vor Gott, unserem Heiland, welcher will, dass alle Menschen gerettet werden und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Und das wünsche ich uns, dass wir mit diesem Gedanken in die Welt rausgehen und Menschen einladen. Dass es einen Gott gibt, der sie liebt, der möchte, dass sie gerettet werden, dass wir die Menschen einladen, diesen Gott kennenzulernen. Und nicht unbedingt gleich mit Gebot und Verbot als erstes kommen, sondern die Liebe, die Jesus zeigt, dadurch, dass er für uns sich ans Kreuz hat nageln lassen. Dass wir die nach vorne stellen und die versuchen, den Menschen zu spiegeln und eben, wie es auch steht, in Bitte, Gebet und Fürbitte auch diese Menschen vor Gott bringen. Soweit meine Gedanken zum Mandela-Effekt. Ich komme jetzt zur Schriftlese. Jetzt auf jeden Fall zuhören, jetzt sind es nicht mehr meine Gedanken. 1. Mose 3, die Verse 1 bis 15. Überschrieben mit der Sündenfall. Aber die Schlange war listiger als alle Tiere auf dem Felde, die Gott der Herr gemacht hatte, und sprach zu dem Weibe: Ja, sollte Gott gesagt haben, ihr sollt nicht essen von allen Bäumen im Garten? Da sprach das Weib zu der Schlange: Wir essen von den Früchten der Bäume im Garten. Aber von den Früchten des Baums mitten im Garten hat Gott gesagt: Esset nicht davon, rühret sie auch nicht an, dass ihr nicht sterbet. Da sprach die Schlange zum Weibe: Ihr sollt keineswegs des Todes sterben, sondern Gott weiß, An dem Tag, da ihr davon esst, werden eure Augen aufgetan und ihr werdet sein wie Gott und wissen, was gut und böse ist. Und das Weib sah, dass von dem Baum gut zu essen wäre und dass er eine Lust für die Augen wäre und verlockend, weil er klug machte. Und sie nahm von der Frucht und aß und gab ihrem Mann, der bei ihr war, auch davon, und er aß. Da wurden ihnen beiden die Augen aufgetan, und sie wurden gewahr, dass sie nackt waren, und flochten Feigenblätter zusammen und machten sich Schürze. Und sie hörten Gott, den Herrn, wie er im Garten ging, als der Tag kühl geworden war. Und Adam versteckte sich mit seinem Weibe vor dem Angesicht Gottes, des Herrn, unter den Bäumen im Garten. Und Gott, der Herr, rief zu Adam und sprach zu ihm: Wo bist du? Und er sprach: Ich hörte dich im Garten und fürchtete mich, denn ich bin nackt, darum versteckte ich mich. Und er sprach: Wer hat dir gesagt, dass du nackt bist? Hast du nicht gegessen von dem Baum, von dem ich dir gebot, du sollst nicht davon essen? Da sprach Adam: Das Weib, das du mir zugestellt hast, gab mir von dem Baum und ich aß. Da sprach Gott, der Herr, zum Weibe: Warum hast du das getan? Das Weib sprach: Die Schlange betrog mich, sodass ich aß. Da sprach Gott, der Herr, zu der Schlange: Weil du das getan hast, seist du verflucht, verstoßen aus allem Vieh und allen Tieren auf dem Felde. Auf deinem Bauche sollst du kriechen und Erde fressen dein Leben lang. Und ich will Feindschaft setzen zwischen dir und dem Weibe und zwischen deinem Nachkommen und ihrem Nachkommen. Der soll dir den Kopf zertreten und du wirst ihm in die Ferse stechen. Soweit die Schrift. Ich möchte mit uns beten und ich lade euch ein, dafür aufzustehen. Herr Jesus Christus, du, das fleischgewordene Wort Gottes, danke, dass du gekommen bist und uns die Botschaft, dass du uns liebst, ja, so deutlich vor Augen gestellt hast, dass du es gesagt hast, dass es festgehalten wurde in deinem Wort und dass wir uns heute hier treffen können, es zu hören, drüber nachzudenken und gestärkt in diese Woche zu gehen. So bitte ich dich, dass du uns ruhig machst und die Probleme, die wir mit hierher bringen, ja, dass wir die vor deinem Kreuz ablegen können und dass du uns Ohren und Herzen aufmachst, dass wir hören können, was du uns sagen möchtest, Herr. Dass wir die Wahrheit hören, denn du bist die Wahrheit. Und dass wir diese Wahrheit dich mitnehmen können und unseren Nachbarn, unseren Freunden, ja, zeigen können, darauf hinweisen können. Herr, sei du bitte bei unseren Geschwistern, die sich nicht so frei treffen dürfen, die in Angst und Verfolgung oder Krieg ja, sind. Stärke du sie und lenke du ihre Schritte, dass sie sicher gehen und sich auch treffen können, behütet von dir. Und sei bei unseren Geschwistern auch hier, die aus Krankheit, aus Problemen einfach heute nicht hier sein können, aus Alter, aus Schwäche. Segne du sie. Sei du ihnen nahe, lass sie das spüren, dass du bei ihnen bist. Und dass du sie nicht vergisst und hilf auch uns, unsere Geschwister da nicht zu vergessen. Herr, lass uns jetzt ruhig werden, sprich du und lass uns hören. Amen. Als Lied vor der Predigt singen wir Wie tief kann ich fallen? Jesus, unsere Freude, 499, die Verse 1 bis 3.
Thank you. Also die ersten Fragen, da habe ich gar nichts gewusst, was du da alles wusstest. Aber macht nichts. Ich bin eben schon aus einer Altersgruppe, die über die Dinge hinaus geraten sind. Aber mir fiel etwas anderes ein, auch so ein Missverständnis. Als ich in die Pfalz kam, war ich zuerst in Enkenbach, so ein halbes Jahr. Aber das war mir dort zu wenig Arbeit, also das muss ich schon sagen. Aber das würde ich jetzt zu weit führen, warum nicht? Und dann kam ich nach Bad Bergzabern. Jetzt war ich schon ein halbes Jahr da, manche kannten mich. Und ich bin sehr freundlich aufgenommen worden. Und da hatten wir eine alte Schwester, Frau Heft. Nach 2 Wochen spricht sie mich an und sagt, ach Bruder Wagner, aber so dick, wie die Leute gesagt haben, sind sie ja nun doch nicht. Ich habe mir dann gesagt, was müssen die gesagt haben, bevor ich da war. Aber es hat sich eben so ergeben. Für die, die bei der Übertragung jetzt dabei sind, noch ein kleiner Hinweis. Der Bruder, der bei uns die Übertragung macht, der Martin, ist im Augenblick im Urlaub. Es könnte theoretisch sein, dass die Bibelstunde, die aufs Telefon kommt, die Woche nicht drauf ist. Dann wird in 3 Wochen wieder Bibelstunde drauf sein. Ich versuche aber mit ihm irgendwie in Verbindung zu kommen und einen anderen technischen Weg dazu finden, dass die Bibelstunde kommt. Also wenn am Donnerstag keine Bibelstunde auf der Telefonnummer ist, dann wird das 2 Wochen lang so sein. Wir versuchen aber, was möglich ist. Nun, ich habe länger überlegt, wie man das Thema überschreiben könnte. Ich hatte zuerst als Thema nur Lüge. Und dann dachte ich, das steht zu kahl dort. Und ich habe es dann übernommen, und zwar aufgrund eines Buches, das mir mal sehr wichtig geworden ist. Das Buch heißt Der Heilige Krieg. Es ist von einem englischen Prediger geschrieben, der über 15 Jahre um des Glaubens willen in England im Gefängnis gesessen hat und ständig damit rechnen musste in der damaligen Zeit, dass er seinen Kopf verliert. Er hat ein Buch geschrieben, Der Heilige Krieg um die Stadt Menschenseele. Und da hat er das so deutlich gemacht, wir sind in einem heiligen Krieg. Weil das aber durch den Islam, dieser Aussage, ein bisschen in Misskredit geraten ist, dachte ich, kann man es nehmen. Aber manches stimmt auch, wenn es von Falschen genutzt wird. Es gibt einen Heiligen, einen von Gott gewollten Krieg, aber nicht zwischen Menschen, sondern da geht es um geistliche Dinge. Da geht es zum Beispiel um die Frage von Lüge und von Wahrheit. Der heilige Krieg zwischen satanischer Lüge und göttlicher Wahrheit. Der Beginn des menschlichen Schlamassels, in dem alle Menschen stehen, begann mit einer Lüge. Aber es gibt auch eine göttliche Rettung aus diesem Elend heraus. Es ist ja die eine Stelle schon zweimal angeklungen heute, wie nämlich Adam und letztlich auch durch ihn Eva von Gott einen Auftrag bekamen. Sie dürfen alles, was Gott geschaffen hat im Paradies, für sich dankbar annehmen. Nur eins nicht, von dem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen essen. Wir wissen nicht, was das für Früchte sind. Auf manchen Bildern sieht man da so einen Apfel. Das hängt aber mit der katholischen Übersetzung zusammen. Die lateinische Übersetzung hat da dasselbe Wort für Apfel wie für Frucht. Und dann haben es später so Künstler als Apfel dargestellt. Aber da ist nichts verboten in der Bibel von Äpfeln, die im Grunde erst später so populär geworden sind, denn die sind aus der Türkei gekommen, habe ich mir jetzt mal sagen lassen. Es war eine Glaubensprobe. Werdet ihr mir treu sein, wenn ihr alles haben dürft, nur nach einer Sache nicht? Es war eine teuflische Lüge, mit der das Verhängnis der Menschen begann. Der Teufel kam auf die Menschen zu mit einer heimtückischen Frage. Sollte denn Gott gesagt haben, ihr sollt von den Bäumen hier im Garten nicht essen. Natürlich wussten die ersten Menschen, dass Gott so etwas nicht gesagt hat. Und es kam dann zu so einer Art Dialog zwischen der Schlange, in der sich der Teufel verkörpert hat, und Eva. Und sie diskutierten ein Stückchen miteinander. Das eigentliche, der Ausgangspunkt des Schlimmen, was es in der Welt gibt, war eine Lüge, die der Teufel in die Welt gesetzt hat. Gott hat nicht gesagt, ihr dürft von den Bäumen nicht essen, sondern hat nur im Blick auf einen Baum gesagt, nicht essen. Und der Teufel hat, und Gott hat auch nicht gesagt, ihr dürft die Früchte nicht anrühren. Davon steht nichts in der Bibel. Es steht nur, ihr dürft nicht davon essen. Aber Eva meinte, eins draufsatteln zu müssen, also zu übertreiben. Und wie sie mit dem Teufel spricht, sagt sie, wir essen von allen Bäumen, so war es ja auch, aber diesen einen Baum, da sollen wir die Früchte nicht einmal anrühren. Als Eva das sagte, war sie im Grunde schon in den Fängen des Teufels. Was sie da macht, ist eine Übertreibung. Auch Übertreibungen sind Lügen. Ich habe mal so ein paar Begriffe für Lügen mir rausgesucht. Was ist Lüge? Und zwar Lüge, die so gang und gäbe ist. Da fällt einem manchmal ein Notlüge. Man ist in einer bestimmten Situation, sieht sich aber nicht in der Lage, die ganze Wahrheit auszusprechen. Vielleicht aus dem Gedanken, ich möchte keinen verletzen. Vielleicht auch, ich möchte irgendetwas umschiffen, was für mich ein Risiko wäre. Eine Notlüge. Ich habe ja in früheren Jahren manche Politiker kennengelernt. Nie zu eng, nie zu persönlich, aber doch kennengelernt. Unter anderem auch Helmut Kohl. Helmut Kohl war bei einer bestimmten Veranstaltung für Leute, die so vertrieben worden sind aus den Ostgebieten, aus Ostpreußen und so weiter. Meine Vorfahren waren aus dem Sudetenland und ich war bei der Veranstaltung mit dabei. Damals war gerade die Politik, also in Gestalt von Kohl, der ja damals Kanzler war, der Meinung, man müsste jetzt auf alle Ansprüche verzichten, die die Vertriebenen aus Polen, also aus Ostpreußen, aus Schlesien und so weiter haben. Und dann waren sehr viele von den Anwesenden erbost. Die sagten, wie kann dieser Kohl unser Eigentum verschenken? Auch wenn jetzt schon 30 Jahre dazwischen liegen. Wie steht denen das zu? Und dann meldete sich einer, der besonders gut auch mit Mundwerk war und sagt, Herr Kohl, Sie sind doch in einer christlichen Partei. Dürfen den Christen lügen? Und dann verwies er darauf. Immer habt ihr gesagt, das bleibt unseres. Und jetzt? Und dann sagte Kohl, nein, wir sind eine christliche Partei. Und Christen dürfen nicht lügen. Aber dann kam ein interessanter Satz. Man muss als Christ aber auch nicht jedem sagen, was man alles weiß. Das war so eine typische Notlüge. Er wollte jetzt nicht das Ding rumdrehen, aber er versuchte, sich aus dem Ding rauszuschmuggeln. Den Satz habe ich mir gemerkt, nicht weil ich ihn für so großartig hielt, aber weil es so typisch ist, da will einer nicht die ganze Wahrheit in einer bestimmten Sache sagen, weil er sich auch mit bestimmten Menschen nicht anlegen wollte. Und er sagt etwas, aber und in dem Fall nach meinem Eindruck sogar ehrlich, aus seiner Sicht. Aber dieser Gedanke, ich muss doch nicht jedem alles sagen, was ich weiß, das ist ja schon ein Stückchen Verschleiern. Und Verschleiern eine Art Notlüge. Dann gibt es auch gewisse Schutzlügen. Man ist in ein Problem hineingekommen und das geht bei manchen Schülern in der Schule schon los, wo der Lehrer plötzlich bemerkt, aha, der hat mit dem oder mit jenen zusammengesessen und die haben ähnliche Fehler. Und ein Lehrer hat da ja einen Blick dafür. Der sieht meistens, da muss was abgeschrieben gewesen sein. Das sind so eine Art Schutzlügen, die man sich vorhält. Oder, ich sagte schon, in der Politik, der Zweite Weltkrieg ist ausgebrochen durch einen scheinbaren Überfall auf einen Sender, der aber von der Gegenseite organisiert wurde, auf den Sender Gleiwitz. dann gibt es aber auch Höflichkeitslügen. Da sind Menschen, die wollen andere nicht verletzen, sondern wollen ihnen auch was Gutes tun und Gutes sagen. Und das ist jetzt mehr fast ein Witz. Ich weiß nicht, ob es so vorgekommen ist. Ich könnte es mir aber vorstellen. Da kommt eine Frau zum Pfarrer und fragt ihn, nur Herr Pfarrer, ist doch keine Sünde, dass ich so hübsch bin. Und dann guckt der Pfarrer sie an und sagt, nein, es ist nur ein Irrtum. Das war eine Höflichkeitslüge gewesen. Alle möglichen Sorten gibt es da. Aber egal, wie man in eine Sünde hin, in eine Lüge hineingeraten ist, aus Lügen werden schnell so etwas Ähnliches wie ein Spinnnetz. Ist man erst einmal an einer Stelle in eine Lüge reingeraten, dann folgt auch schnell eine andere Lüge, die man daraufhin aufbaut, um das wieder zu rechtfertigen. Und zum Schluss ist man gefangen in dem Gespinst der Lüge. Es ist eine traurige Realität, dass die Lüge bei uns Menschen eine große Rolle spielt. Ich habe hier mal drei Beispiele für Lüge oder auch für Erkenntnis, dass man, dass es Lüge üblich ist. Im Psalm 116, da heißt es im 11. Vers und es wird auch im Neuen Testament einmal wiederholt. Ich sprach in meinem Zagen, alle Menschen sind Lügner. Das ist eine Feststellung und ich kann ja kein ins Herz schauen, Sie können auch in mein Herz nicht sehen, aber Lügen sind wohl jeden schon über die Lippen gekommen. Und wo sie nicht über die Lippen gekommen sind, dann hat man vielleicht etwas so dargestellt, dass ein anderer in einen falschen Weg reingekommen ist. Petrus erkennt auch bei Gläubigen, dass es unter Christen Lügen gibt. Da war es in der Jerusalemer Gemeinde so üblich, wenn man dort beitrat, dass man sein Eigentum der Gemeinde übergab, damit auch die Armen versorgt werden konnten. Und es musste keiner. Aber viele haben das gemacht. Und dann wusste jeder, aha, wenn ich das tue, dann schauen die anderen mich anders an. Da denken sie, oh, der nimmt es ernst, der gibt alles. Und da waren Ehepaar, Ananias und Sapphira, die hatten einen Acker und die haben ihn verkauft. Aber dann sagten sie sich, alles möchte ich doch nicht geben. Sie wollten sich ein bisschen was so zurückhalten. Und dann bringen sie es zu den Aposteln. Und dann werden beide nacheinander, haben getrennt voneinander gefragt, ist das der Ertrag, den das gebracht hat? Und beide lügen. Und die Bibel zeigt, wie ernst Gott die Lüge nimmt. Beide haben den Tag nicht überlebt. Alle Menschen lügen. Aber auch an Christen geht das nicht unbedingt vorbei. Als der Jesaja von Gott berufen wurde zum Propheten, da hatte er einmal einen Blick in die himmlische Welt getan. Und mit einmal schreit er auf, wehe mir, ich vergehe, ich muss zugrunde gehen, denn ich bin unreiner Lippen. Und ich wohne unter einem Volk von unreinen Lippen. Er musste an seine Worte denken, an seine Lippen. Und er dachte dann, nein, ich habe mich schuldig gemacht. Ich denke, es wird so sein bei jedem, dass es so etwas gibt. Zumindest Halbwahrheiten oder sich um die Wahrheit herumschiffen. Die Frage ist, dürfen Christen lügen? Ich brachte schon dieses Beispiel von Ananias und Sapphira, dass Gott eigentlich das nicht so will. Nun haben wir je nach Zählung das 8. oder 9. Gebot. Im Katechismus ist es normalerweise das 8. In der Bibel, wenn man die dortige Zählung nimmt, ist es das 9. Du sollst kein Falschzeugnis reden wider deine Nächsten. Dieses Gebot wird meistens so verstanden, du sollst deinen Nächsten nicht belügen, ein falsches Zeugnis abgeben. Aber ich habe da noch einmal genauer das durchsucht in der Bibel. Es gibt auch die Aussage, nicht lügen. Im 3. Mose, Kapitel 19, Vers 11 bis 12. Ihr sollt nicht stehlen, noch lügen, noch fälschlich handeln, einer mit dem anderen. Ihr sollt nicht falsch schwören bei meinem Namen und entheiligen den Namen deines Gottes, denn ich bin der Herr. Ich bin der Herr. Bei meinem Namen einen falschen Eid leisten. Bei Gericht würden ja auch heute noch Eide geleistet oder bei der Einführung in ein hohes Staatsamt wird auch oft auf den Namen Gottes geschworen. Im Neuen Testament steht sogar mal, wir sollen gar nicht schwören. Unsere Reden sollen ja, ja oder nein, nein sein. Aber da steckt dahinter, ihr müsst so ehrlich sein, dass ihr es nicht noch durch Schwur bekräftigen müsst. Aber es ist von der Schrift her ganz klar, dass Lügen in Gottes Augen verboten sind. In fast allen Religionen, die man so kennt, ist auch so ein Hinweis, auch im Islam, auch bei den Juden oder auch in anderen Konfessionen, ist auch diese grundsätzliche Aussage, nicht lügen. Es gibt aber so eine Aussage, die wohl ursprünglich mal von Jesuiten geprägt wurde, also relativ strengen Katholiken, die aber sich stark auch mit den Aussagen Gottes beschäftigt haben. Und die erkannten, es geht oft nicht ohne Lüge gut. Und dann haben sie gesagt, der Zweck heiligt die Mittel. Wenn ich also einen guten Zweck verfolge, dann könnte ich durchaus eine Lüge benutzen, um diesen Zweck zu verfolgen. Als ich an der Bibelschule war, da hatte uns unser Lehrer das versucht natürlich kleinteilig beizubringen, was da für Ausreden gibt. Und da gibt es ein Wort, das heißt kasuistische Ethik. Ethik ist ja, wie man leben soll. Und Kasuistik heißt im einzelnen Fall. Kasus heißt auf Deutsch der einzelne Fall. Und dann hat man in den verschiedenen Religionen, im Judentum, im Islam, aber eben auch bei den Zeugen Jehovas oder auch in der katholischen Moraltheologie, diese kasuistische Ethik eingeführt. Man sagt, Lügen ist verboten, das ist gegen Gottes Wille, das entheiligt den Namen Gottes, aber in bestimmten Situationen ist es keine Sünde. Und unser Lehrer brachte uns dann ein Beispiel. Er sagt, da wird ein Mensch verfolgt von Geheimdienst oder irgendeinem, der ihm hinterher ist und nach dem Leben geht. Und jetzt läuft er weg an einem Gläubigen vorbei. Er läuft nach rechts. Kurz danach kommen die Verfolger. Und jetzt steht der fromme Mensch da an der Seite. Und die Verfolger fragen, wo ist er denn hin? Du hast doch den weglaufen sehen. Und dann zeigt er uns etwas, der Lehrer. Dann sagt er, die sagen, ich darf nicht lügen. Sie wollen ja selig werden durch Gebote halten. Also können sie nicht sagen zu den Leuten, er ist in eine andere Richtung gelaufen. Und dann sagt er, dann stehen die so da mit ihrem offenen Hemdsärmel, zeigen in die Richtung, wo er hingelaufen ist. Und dann sagen sie, da ist er nicht hingelaufen. Das ist eine Lüge. Aber da sagt er, nein, für die kasuistischen Leute, für vor allen Dingen in der katholischen Morallehre, der hat ja nicht in die Himmelsrichtung gezeigt, der hat in sein Ärmel gezeigt. Und in sein Ärmel ist er nicht gelaufen. Und so kann der immer vor sich sagen, ich habe nicht gelogen. Aber natürlich hat er gelogen, indem er die anderen in die Irre geführt hat. Aber es ist eben wirklich so, weil alle Menschen Lügner sind und weil die Lüge so eine uns begleitende Sache ist und man manchmal wirklich nicht aus noch ein weiß, versuchen einige Menschen, die der Überzeugung sind, dass sie vollkommen sein können, die Lüge irgendwie zu umgehen. Kasuistik, sagte ich, im Einzelfall erlauben sie das Lügen. Nicht grundsätzlich, das wissen Sie ja. Ich weiß nicht, wie das bei Ihnen ist. Ich glaube nicht, dass sich jemand so kasuistische Ethik selbst ersonnen hat. Die meisten werden denn die Bezeichnung vielleicht das erste Mal gehört haben. Aber es wird oft so getan. Nun, wie begann das menschliche Schlamassel, das menschliche Elend? Das Elend der Menschen begann mit einer Lüge. Und wir wollen, das letzte Mal waren wir an den Anfang der Menschheit gegangen, nach der Sintflut. Heute wollen wir an den Anfang der Welt zurückgehen, ins Paradies. Der Text vom Sündenfall ist ja als Lesung gewesen. Adam und Eva sind im Paradies, das heißt an einem Ort, den Gott speziell für sie vorbereitet hat. Einen wunderbaren Ort, wie man ihn sich nicht besser vorstellen kann. Und im Neuen Testament steht mal im Blick auf die Zukunft, auf die Ewigkeit, dass es da wieder ein Paradies geben wird. Ein Paradies, wo es keine Schmerzen, kein Leid, kein Geschrei mehr geben wird, denn das Erste ist vergangen. Damals, wo die ersten Menschen in den von Gott bereiteten Paradies, heißt eigentlich Wonnegarten, waren, da ging es ihnen im Grunde nur gut. Und dann kommt der Teufel in Gestalt einer Schlange auf sie zu. Und er verwickelt Eva in ein Gespräch. Jetzt könnte man natürlich sich fragen, wie ist denn das, der Teufel? Gibt's das überhaupt? Der Großteil der Menschen um uns herum wird nun sagen, Teufel, das ist doch nur so ein Gedankengebilde, mit dem man das Böse erklären will. Nein, von der Heiligen Schrift her ist der Teufel eine Persönlichkeit. Sogar eine von Gott geschaffene Persönlichkeit. Aber er ist nicht geschaffen worden als Teufel. Er ist wie alle Wesen der unsichtbaren Welt als Engel geschaffen worden. Aber dieser Engel wollte sein wie Gott. Der wollte groß werden. Und aus diesem Grunde versuchte er, den Platz Gottes einzunehmen. Es werden jetzt viele Bibelstellen zu zitieren, auf die ich im Einzelnen nicht eingehe. Aber die Bibel redet auch im Neuen Testament, dass es Engel gab, die ihren Stand nicht behalten haben. Und sie sind ganz elende Kreaturen geworden. Und die Heilige Schrift sagt, der einst höchste aller Engel hat sich gegen Gott, war der Führer einer Rebellion gegen Gott. Und der versucht jetzt alle mit in den Abgrund hineinzuziehen. Und jetzt kommt er auf die Eva zu und sagt, ihr seid doch arm dran. In so einem wunderbaren Garten. Aber Gott hat euch gesagt, ihr dürft von den Bäumen nicht essen. Er übertreibt. So etwas hatte Gott nie gesagt. Das war unter den Fragen von dir mit runter gewesen. Gott hat gesagt, ihr dürft von allen essen, als ein Angebot. Nur im Blick auf den einen Baum. Da wollte Gott es so einsetzen, dass sie eine Glaubensentscheidung fällen sollen, das zu tun, was Gott will. Und zwar nicht von dem Baum der Erkenntnis zu essen. Jetzt denkt die Eva, ach, die Schlange, das stimmt was nicht. Und jetzt schlägt sie mit gleicher Münze zurück und sie antwortet der Schlange, nein, wir essen von allen Bäumen. Nur von dem einen Baum hat Gott gesagt, esst nicht davon und rührt es auch nicht an. Aber wenn wir ins zweite Kapitel schauen, sehen wir, da steht nicht, rührt es nicht an. Die hat eins draufgesetzt, sie hat übertrieben. Übertreiben ist auch eine Art der Lüge. Und wenn ich jetzt den Teufel mit einer Lüge besiegen will, dann bin ich schon längst in diesem Spinnennetz der Lüge mit drin. Und es gibt dann diesen Dialog zwischen ihr und dem Teufel. Eva ist auf die Halbwahrheiten, die der Teufel gesagt hat, eingegangen. Es war ja eine Halbwahrheit. Wenn ihr von dem Baum esst, werdet ihr sein wie Gott und wissen, was gut und böse ist. Vorm Sündenfall wusste Adam und Eva nicht, was gut und böse ist, weil sie überhaupt nichts Böses erlebt haben. Erst durch das Erleben des Bösen weiß man, was böse ist. Aber sie war zwar unwissend, aber das rechtfertigt sie nicht, sondern sie hat das getan, was eigentlich schlimm war. Sie ist auf die Halbwahrheit des Teufels mit einer Halbwahrheit eingegangen. indem sie selbst sagte, Gott hat nur gesagt, wir sollen es nicht anrühren. Sie hat sozusagen um die Aussage Gottes noch eine Mauer gebaut. Das Beispiel, was du da gebracht hast über das Alte Testament, über das Gebot jetzt vom Sabbat. Das Gebot vom Sabbat sagt eigentlich nur den Tag heiligen. Aber die Juden sind der Überzeugung, man kann aus Versehen den Tag entheiligen. Und da haben sie festgelegt, wie weit man laufen darf. Einen Sabbatweg. Ein Sabbatweg ist so weit wie der Weg hin zur Synagoge und zurück. Mehr ist nicht erlaubt, das ist ungefähr ein Kilometer. Von darauf kommt das hin. Man muss praktisch die Schritte wählen, was noch nicht ist und was schon ist. Aber das ist bereits Untreue gegen Gott. Man sollte ihm treu sein. Man sollte wissen, was Gott will. Aber Eva ist auf den falschen Weg eingegangen. Satan kommt immer wieder mit den gleichen Versuchungen. Wir sehen in der Bibel dreimal direkte Versuchungen, die vom Teufel kommen. Hier, was sagt der Teufel? Er sagt, diese Frucht ist gut, diese Frucht, die macht klug und ihr werdet sein wie Gott. Später, als der Herr Jesus vom Beginn seines Dienstes steht, kommt der Teufel wieder und versucht Jesus in die Sünde reinzuziehen. Jesus hatte 40 Tage gefastet und nach diesen 40 Tagen kommt der Teufel auf ihn zu, 40 Tage nichts gegessen. Dann sagt er, wenn du Gottes Sohn bist, sprich doch zu den Steinen. In Israel gibt es große Steinwüsten, dass sie Brot werden. Das ist Fleischeslust. Der Teufel versuchte durch Fleischeslust Jesus zu Fall zu bringen, durch Hunger. Das ist natürlich nach 40 Tagen Fasten und nichts zu essen eine ganz menschliche Sache. Aber der Teufel greift da ein. Der Eva sagte, ihr dürft von nichts essen, aber hier ist doch etwas viel Besseres wie all das andere. Fleischeslust. Und dann Augenlust. Dann steht da in der Schrift, die Eva sah die Frucht an, wie schön sie wäre. Jesus wird vom Teufel auf einen Berg gebracht und von dem Berg aus konnte er alle Reiche der Welt übersehen. Und dann sagt der Teufel, das alles will ich dir geben. Mir ist es übergeben, sagt er. Ja, ist es ihm übergeben? Im Neuen Testament heißt es, er ist der Fürst der Welt. Satan ist der Herr der Welt, sonst würden nicht alle lügen, sonst würde es nicht so viel Verbrechen und so viel Schlechtes geben. Satan ist der Fürst der Welt. Aber Gott hat es ihm nicht übergeben, sondern die Menschen haben es ihm übergeben. Indem sie das gemacht haben, was der Teufel ihnen damals eingeredet hat, durch Adam und Eva. Jesus nimmt das nicht an. Jesus wusste, ich werde einmal die ganze Welt haben, wenn ich für die Menschen gestorben bin. Und der Teufel versucht ihm, indem er sagt, du brauchst doch nicht nach Golgatha, um für die Menschen zu sterben. Ich kann dir das alles geben, ohne Kreuzeschmerzen, ohne Leid. Und dann kommt er mit Hochmut. Dann führt er ihn auf die Zinne des Tempels, also an die höchste Stelle beim Tempel. Und dann sagt der Teufel zu ihm, es steht doch in der Bibel, wenn du runterfällst, dann werden Engel kommen und dich auffangen. Stürz dich herunter. Jesus weiß, wenn er das machen würde, da würden die Engel aus dem Himmel das sehen. Es würden auch Menschen sehen und er würde ganz groß gewertet werden. Hochmut. Jesus ist nicht gefallen in Fleischeslust, nicht gefallen in Augenlust, er zeigte ihm die Reiche der Welt, nicht gefallen durch Hochmut. Der Herr hat Jesus ist nicht den Weg gegangen, Eva und Adam doch. Damit begann ihr Verhängnis. Und die Versuchungen sind immer noch die gleichen. im ersten Johannesbrief, da steht es, habt nicht lieb die Welt, noch was in der Welt ist. Und dann kommt die Aussage, dem was in der Welt ist, ist Augenlust, Fleischeslust und hoffärtiges Wesen. Mit diesen drei Dingen, Fleischeslust im Paradies, Hunger oder Appetit auf diese Frucht, Augenlust, die Frucht sieht schöner aus wie alles andere, warum gönnt's mir Gott nicht? Und Hochmut, ich will auch sein wie Gott. Mit diesen Dingen versucht der Teufel, uns Menschen zu fangen. Eva greift danach. Und da steht, ihr Mann war bei ihr. Eigentlich hätte der Mann das nicht zulassen dürfen. Aber er steht nur dabei. Und da gibt sie ihm davon und er nimmt's. Ich weiß nicht warum. Vielleicht war es bei ihm im Kopf so, ach, bevor sie Theater macht, ist doch kein Problem. Und später wird nie gesagt, wie sie in Eva gesündigt haben. Steht immer, wie sie in Adam gesündigt haben. Adam hat es mit eigenen Ohr gehört. Eva hat es von ihm nur gewusst. Er hatte diese Verantwortung gehabt. Und jetzt, warum macht das Eva? Sie sucht einen Mitverantwortlichen, sogenannten Mittäter. Da wird sie immer jemanden haben, wo sie sagen kann, aber der hat es ja auch so gemacht. Wozu führt das alles? Diese erste Lüge, die die Menschen über den Tisch zieht vom Teufel, die führt zur Trennung. Sie führt zur Trennung von Gott. Es wird dann berichtet, man konnte im Paradies Gott sehen. Aber jetzt geht abends Gott durchs Paradies und die Menschen verstecken sich vor ihm. Sie können seine Nähe nicht mehr ertragen, weil sie wissen, der ist heilig, aber ich bin unheilig. Sie trennen sich aber auch innerlich voneinander. Als erstes knöpft sich nämlich Gott dem Adam vor, nicht der Eva, sondern er ruft, Adam, wo bist du? Und dann kommt er, ja, wir haben gemerkt, dass wir nackt sind und das gehört sich so nicht und das wollen wir doch nicht. Deswegen haben wir uns versteckt. Und dann sagt Gott ihm gleich auf dem Kopf zu, naja, warum weißt du das? Ihr habt doch von dem Baum gegessen. Und dann kommt er, nein, das Weib, das du mir zugesellt hast, so steht es in der alten Lutherbibel, die hat mich verführt. Das ist sofort das Abschieben auf den Mittäter. Ich bin's nicht, sondern mein Mann ist es gewesen. Er hätte da doch eingreifen müssen, aber er war es. Entschuldigt, Adam sagt, meine Frau ist es gewesen. Er schiebt sofort auf seine Frau ab. Es ist sofort eine Trennung zwischen Mensch und Mensch. Das kommt durch die Lüge, das kommt durch die Sünde. Und eine Trennung zwischen Gott und dem sündigen Menschen. Es ist wie ein Abgrund zwischen beiden. Die Folge der Sünde ist, der Lüge ist der Zerbruch der Gemeinschaft der Kinder Gottes. Das heißt, der Teufel hat sie verführt. Die innere Gemeinschaft mit Gott zerbrach und die Lügen führen in diesen Zerbruch. Da ist einmal zwischen den beiden, er sagt, die Frau, die du mir zugesellt hast, das ist nicht nur eine Anklage gegen seine Frau, das ist auch eine Anklage gegen Gott. Hätte ich mir eine Frau gemacht, die wäre sicherlich anders gewesen. Du hast das gemacht, du bist der, der den letzten Schuld hat. Es ist das Verhältnis zu Gott zerbrochen und es ist das Verhältnis zwischen den Menschen zerbrochen. Als Adam die Frau das erste Mal sieht, da heißt es im zweiten Kapitel, da sah er sie und dann freut er sich so. Und dann sagt er, das ist doch Bein von meinem Bein. Man wird sie Männin heißen. Wir gehören zusammen. So hat es Gott gewollt. Aber durch die Sünde, da ist sie nicht mehr Bein von seinem Bein, sondern da kommt die Antwort, das Weib, das du mir zugesellt hast, das hat mich verführt. Die Folge der Verführung, dieser teuflischen Verführung, ist Zerbruch der Gemeinschaft mit Gott und Zerbruch der Gemeinschaft unter Gläubigen. Ich bin jetzt über 50 Jahre Prediger. Und ich habe viel mehr mit gläubigen Menschen zu tun gehabt, wie mit Ungläubigen in den über 50 Jahren. Aber ich habe immer wieder erlebt, wie es unter Gläubigen auch Lug und Trug gab, wie es Übertreibungen gab, wie Schuld zwischen Gläubigen eingetreten ist. Das sind dämonische Dinge, die auf Menschen zugekommen sind. Die Folgen dieser Halbwahrheit war, ihnen wurden die Augen aufgetan und dann steht, jetzt mit einmal machten sie sich Kleidung, Schürze heißt da. Das heißt, sie haben irgendwie so Blätter zusammengetragen, um jetzt nicht mehr so ganz nackt zu erscheinen. Aber in Gottes Augen waren sie verächtlicher als nackt, denn sie waren in Sünde geraten. Da wurden ihre beiden Augen aufgetan und sie wurden gewahr, dass sie nackt waren und sie flochten Feigenblätter zusammen und machten sich Schürze. Nun, die Frage, wie ist ein Weg aus diesen Problemen wieder möglich, wenn durch die Lüge das Verhängnis zu den Menschen gekommen ist? Dann kann nur durchs Gegenteil die Rettung kommen, und zwar durch die Wahrheit. Jesus sagt es einmal, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Mit Jesus ist die Wahrheit in die Welt gekommen. Jesus war umgeben von vielen heimtückischen Gegnern, die ihm alles Mögliche unterstellten. Und als sie einmal wieder besonders ihn angriffen, dann fragt er sie, wer von euch kann mich einer einzigen Sünde zeihen? Und die schärfsten Gegner konnten nichts sagen, weil es bei Jesus das nicht gab. Er ist die Wahrheit in Person. Im Johannes 17, da betet Jesus das sogenannte hohe priesterliche Gebet. Und da heißt es in einem Vers, wo Jesus zu seinem Vater sagt, im Blick auf die Gläubigen, heilige sie in deiner Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Was der Teufel sagt, ist Lüge. Wozu er unser Herz und unsere Zunge oft benutzt, ist Lüge. Aber bei Gott ist die Wahrheit. Und durch die Wahrheit kann ich gereinigt werden. In Johannes 1, Vers 14, da heißt es, und das Wort war Fleisch und wohnte unter uns. Und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Wenn man Jesus erlebt hat, wie Johannes ihn erlebt hat, dann sah er ihn und wusste, der ist die Wahrheit. Wenn ich Jesus nachfolge, bin ich auf dem Weg der Wahrheit und dieser Weg, der wird mich zum Himmel führen. Die Lüge, die hat das Schlamassel, hat das Verhängnis über uns Menschen gebracht. Egal in welcher Form. Ob man seine Lüge rechtfertigt, da liegt jemand im Krankenhaus schwer leidend. Er selber merkt schon, wahrscheinlich komme ich nicht wieder hier raus. Und dann kommen die alten Freunde und dann versuchen sie mit so nicht nur Notlüge, sondern sie wollen ihn aufrichten. Und dann sagen sie nur, in 2 Monaten ist alles wieder gut. In 2 Monaten ist irgend so ein Weinfest, da sitzen wir wieder alle zusammen. Derjenige merkt, dass sie lügen. Sie selber wissen, dass sie lügen. Es sind Menschen. Sie meinen, was Gutes zu tun, kasuistische Ethik. In dem Fall richte ich ihn mal auf mit meiner Lüge. Nein, Lüge kann einen Menschen nie aufrichten. Lüge kann einen Menschen nie ins Gute führen. Sie wird wie bei der ersten Lüge damals in furchtbare satanische Probleme bringen. Wo ist der Ausweg? Jesus ist die Wahrheit und er ist der Rückweg zu Gott. Wie viele ihn aufnahmen, gab er Macht, Gottes Kinder zu werden. Gnade und Wahrheit, Vergebung ihrer Sünden und die Wahrheit kommt damit. Aber sie hören noch etwas anderes. Sie sind beide dabei und hören, wie Gott zur Schlange sagt: Ich werde Feindschaft setzen zwischen dir und dem Weibe, zwischen deinen Nachfahren und ihren Nachfahren. Und es wird einer kommen, der wird dir den Kopf zertreten. Vor etwa schon im Mittelalter sagte man, das ist das Urevangelium. Das erste Mal wird gesagt, dass der Teufel nicht das letzte Wort hat. Es wird ja nur von der Schlange geredet. Aber man weiß, die Kraft der Schlange, die ist im Kopf. Einer wird der Schlange den Kopf zertreten. Das war ein Hinweis auf Jesus. Und als Jesus gestorben ist, da rief er als letztes aus, es ist vollbracht, der Teufel ist letztlich besiegt. Sie haben Hoffnung, obwohl sie noch Sünder sind. Denn Jesus ist die Wahrheit und der Rückweg zu Gott. Jesus ist der Ausweg für Adam und Eva und jeden, der sich an ihn hält. Jesus rettet. Und dann wird in den nächsten Versen etwas berichtet. Gott gab ihnen Kleidung. Die haben sich ja selber was gemacht, aus Blättern. Aber Gott hat sie aus dem Paradies rausgetrieben. Paradies war es warm, da hätte das vielleicht gereicht. Aber außerhalb des Paradieses kann es hundekalt sein. Das menschliche Leben spielt sich auf der Welt ab zwischen 50 Grad plus, die hier und da an manchen Stellen der Welt erreicht wird, und 50 Grad minus. Ich habe einen Bruder in Sibirien und er sagt, wenn es ganz kalt ist, dann lässt man immer ein Auto auf dem Parkplatz laufen, damit man den anderen helfen kann, dass es anspringt, weil es da 45 Grad und kälter wird. In dieser Welt, da reichen Kleidung aus Blättern nicht. Dann macht Gott ihnen Kleidung aus Tierhäuten. Auch da ist schon ein versteckter Hinweis auf Jesus drin. Als Jesus öffentlich auftritt, gab der Johannes der Täufer, er war ja ein Prophet, der sieht Jesus und sagt, seht, das ist Gottes Lamm, das der Welt Sünden wegträgt. Da wird der Hinweis auf ein Rettungstier, auf ein Lamm gezeigt. Indem sie das Evangelium hörten, der Schlange wird der Kopf zertreten, hatten sie Hoffnung. Indem sie jetzt Kleidung bekamen, die in dieser Welt einen auch durchbringt, hat Gott dafür gesorgt, dass sie nicht erfrieren müssen. Und Gott hat sie aus dem Paradies vertrieben. Auch das war Rettung. Denn da steht im Ende des dritten Kapitels, damit sie nicht noch greifen nach dem Baum des Lebens. Es gab noch einen anderen Baum da. Und wer davon isst, wird nie mehr sterben. Der wird auch im neuen Paradies in der Ewigkeit einmal da sein. Denn da wird es keinen Tod mehr geben. Hätte Adam und Eva aber in ihrem Zustand nach dieser Frucht vom Baum des Lebens gegriffen, wären sie unsterblich geworden. Das heißt, wie der Teufel. Der Teufel kann ja menschlich gesehen auch nicht sterben. Und wodurch könnten wir erlöst werden? Indem nämlich Gott in Christus ein Mensch wird und indem Christus am Kreuz stirbt. Hätten die Menschen nach dieser Frucht gegriffen, wären sie unerlösbar geworden. Und sogar das war Gottes Liebe, wenn Gott zuschlägt. Und das war ein Schlag für sie gewesen, wie sie sich vorher nicht haben vorstellen können. Es war ein Schlag für sie, der furchtbar wehtat. Aber es war der Weg zur Rettung. In einem Glaubenslied, was so vor 50 Jahren öfter gesungen wurde, da hieß es, und hat seine Hand uns geschlagen, so hatte er dennoch uns lieb. Und gab es auch Schweres zu tragen, die Hoffnung der Herrlichkeit blieb. Am Ende dieser schrecklichen Begebenheit, von der ersten Sünde, von der ersten Lüge, sehen wir in der Schrift schon, dass der Herr deutlich macht, das spricht nicht das letzte Wort. Er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Jesus ist gekommen, um die Schuld wegzunehmen. Der Weg zurück zu Gott ist durch Jesus gekommen. Und Jesus kündigte an, dass nämlich der Geist der Wahrheit kommen wird. Das ist der Heilige Geist. Der Heilige Geist, durch den Gott mir zeigt, ich bin ein Sünder. und ich bin ein Lügner und ich bin's wert, verloren zu gehen. Dieser Geist, der mir aber auch zeigt, Gott hat mich so lieb, dass er alles tun wird, damit ich nicht auf ewig verdammt bin, damit ich eine Hoffnung habe auf das neue Paradies. Und jeder, der jetzt zu Jesus gehört, wird dort dabei sein. Wichtig ist nur, mit ihm in Verbindung zu sein, in Lebensverbindung. Im Neuen Testament wird mal gesagt, in so einer Verbindung wie eine Rebe mit dem Weinstock. So, wenn du so lebst, gehörst du zu ihm. Und alles, was es an Sünde gab, alles, was er an Lüge gab, ist beseitigt. Mit der Lüge begann der Schlamassel und er wirkt sich an vielen Punkten aus. Aber Jesus, der die Wahrheit ist, er bringt das Leben. Amen. Lasst uns gemeinsam beten und wer in der Lage ist, stehe bitte dazu auf. Ach Herr Jesus, hab Dank dafür, dass du der Weg zum Vater zurück bist. Wir können unsere Probleme nicht auf Adam und Eva abschieben, denn wir haben genauso gesündigt wie sie. Ja, viel mehr noch. Wir sind auch reingefallen auf die verlogenen Dinge, mit denen uns der Teufel von dir, Herr Jesus, wegziehen wollte. Aber du bist gekommen, um das alles in Ordnung zu bringen. Du bist gekommen, um Schuld und Sünde zu vergeben. Und du siehst jeden, der jetzt diesen Gottesdienst in der Übertragung sieht. Du siehst jeden hier im Raum. Und du siehst all die, die glücklich sind darüber, dass sie zu dir gehören. Bitte halte sie bis zum letzten Atemzug bei dir. Und Herr, wenn da jemand ist, der diesen noch nicht bei dir ist, den du noch nicht zu einem neuen Menschen machen konntest, dann mache ihn doch Lust dazu, zu dir zu kommen. Und hab Dank, dass du auch dann für diese Frau, für diesen Mann der Weg zum Himmel sein wirst. Amen. Nehmt bitte Platz und wir singen noch ein drittes Lied. Ich hatte es rausgesucht. Meine Frau sagte, das war nicht ganz so gut, aber wir werden sehen, wie es geht. Ich habe Entschuldigung. Nummer 5.
Gleiches Leben daraus, dass er sich nicht verliebt. Geschenk, für den bist du das Leben. Du willst dem Leichten und dem wahres Leben geben. Ewiges Leben, wie dein Wort es verspricht. Du willst dem Leichten und dem wahres Leben geben. Ewiges Leben, wie dein Wort es verspricht. Der Weinstock bist du.
Ich bitte euch noch einmal aufzustehen. Und Herr Jesus, wir wollen alles das, was uns noch auf der Seele liegt, vielleicht auch an bewusster Schuld oder an Sünde, an falschen Worten, wir wollen alles deinem Vater bringen, mit den Worten, die du uns einmal gelehrt hast. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und Herr, segne uns und behüte uns. Herr, lass dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Herr, erheb dein Angesicht auf uns und schenke uns deinen Frieden. Amen. Nehmt Platz, wir hören noch auf ein Nachspiel und danach ist noch die Möglichkeit, Gebetsanliegen einzubringen. Und du hast das ja doch gut gekonnt. Also, ich muss nicht immer Angst haben.